Schön. Lassen Sie uns jetzt stille werden und unserem Herrn beten. Lieber Vater, dank, dass wir auf sein können. Dank, dass wir dich loben und preisen können mit deinem Lied. Und dank, dass du uns dein Wort gibst. Du weißt, woher wir kommen. Du weißt, was wir brauchen. Du weißt auch, was uns belastet. Und deshalb sprich du zu uns persönlich. Gib uns ein Wort, das uns trägt. Herr, wir bitten dich um deinen Geist. Amen. Wir kommen heute an Josua Kapitel 2. Ja, und anschließend an dieses etwas längere Kapitel, das ich jetzt lesen will, noch einmal ein Lied miteinander singen. Wir erinnern uns, die Israeliten, dieses Volk Gottes steht am Jordan. Sie haben den klaren Befehl empfangen, hinüberzugehen. Der klare Befehl. Und heute nun die frohe Kunde. Ich lese ab Vers 1. Josua aber, der Sohn Nuns, sandte von Schittim zwei Männer heimlich als Kundschafter aus und sagte ihnen, geht hin, seht das Land ein, an auch Jericho. Die gingen hin und kamen in das Haus einer Hure, die hieß Rahab, und kehrten dort ein. Da wurde dem König von Jericho angesagt, siehe, es sind in dieser Nacht Männer von Israel hereingekommen, um das Land zu erkunden. Da sandte der König von Jericho zu Rahab und ließ ihr sagen, gib die Männer heraus, die zu dir in dein Haus gekommen sind, denn sie sind gekommen, um das ganze Land zu erkunden. Aber die Frau verbarg die beiden Männer und sprach, ja, es sind Männer zu mir hereingekommen, aber ich wusste nicht, wo sie waren. Und als man die Stadttore zuschließen wollte, als es finster wurde, gingen sie hinaus und ich weiß nicht, wo sie hingegangen sind. Jagt ihnen eins nach, dann werdet ihr sie ergreifen. Sie aber hatte sie auf das Dach schrägen lassen und unter den Flachsstängeln versteckt, die sie auf dem Dach ausgebreitet hatte. Die aber jagten den Männern nach auf dem Weg zum Jordan bis an die Furchten und nun schloss das Tor zu, als die draußen waren, die ihnen nachjagten. Und ehe die Männer sich schlafen legten, stieg sie zu ihnen hinauf auf das Dach und sprach zu ihnen, ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, denn ein Schrecken vor euch ist über uns gefallen, und alle Bewohner des Landes sind vor euch feige geworden. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser im Schilfmeer ausgetrocknet hat vor euch her, als ihr aus Ägypten zogt, und was ihr den beiden Königen der Amoriter, Sihon und Og, jenseits des Jordans getan habt, wie ihr an ihn den Bann vollstreckt habt. Und seitdem wir das gehört haben, ist unser Herz verzagt, und es war keiner mehr vor euch zu atmen, denn der Herr, euer Gott, ist Gott oben im Himmel und unten auf der Erde. So schwört mir nun bei dem Herrn, weil ich an euch Barmherzigkeit getan habe, dass auch ihr an meines Vaters Hause Barmherzigkeit tut, und gebt mir ein sicheres Zeichen, dass ihr Leben lasst mein Vater, meine Mutter, meine Brüder und meine Schwestern und alles, was sie haben, und uns vom Tode errettet. Die Männer sprachen zu ihm, tun wir nicht Barmherzigkeit und Treue an dir, wenn uns der Herr das Land gibt, so wollen wir selbst des Todes sein, sofern du unsere Sache nicht verrätst. Da ließ Rahab sie an einem Seil durchs Fenster hernieder, denn ihr Haus war an der Stadtmauer und sie wohnte an der Mauer. Und sie sprach zu ihnen, geht auf das Gebirge, dass euch nicht begegnen, die euch nachjagen, und verbergt euch dort 3 Tage, bis sie zurückkommen, die euch nachjagen. Danach geht eure Straße. Die Männer aber sprachen zu ihr, wir wollen den Eid so einlösen, den du uns hast schwören lassen. Wenn wir ins Land kommen, so sollst du dies rote Seil in das Fenster knüpfen, durch das du uns herniedergelassen hast. Und zu dir ins Haus versammeln dein Vater, deine Mutter, deine Brüder und deines Vaters ganzes Haus. Und wer zur Tür deines Hauses herausgeht, dessen Blut komme über ihn, aber wir seien unschuldig, doch soll das Blut aller, die in deinem Hause sind, soll über uns kommen, wenn Hand an sie gelegt wird. Und wenn du etwas von dieser unserer Sache verrätst, so sind wir des Eides los, den du uns hast schwören lassen. Sie sprach, es sei, wie ihr sagt, und ließ sie gehen, und sie gingen weg. Und sie knüpfte das rote Seil ins Fenster. Sie aber gingen weg und kamen aufs Gebirge und blieben 3 Tage dort, bis die zurückgekommen waren, die ihnen nachjagten. Denn sie hatten sie gesucht auf allen Straßen und doch nicht gefunden. Da kehrten die beiden Männer um und gingen vom Gebirge herab und setzten über uns und kamen zu Josua, dem Sohne Nuns, und erzählten ihm alles, was ihnen begegnet war. Und sprachen zu Josua, der Herr hat uns das ganze Land in unsere Hände gegeben. Und es sind auch alle Bewohner des Landes vor uns feige geworden. Soweit dieser Bericht. Und nun heute zum Thema die frohe Kunde. Die frohe Kunde. Gestern Abend haben wir gehört, Josua gebot, gehet hin. Nun soll's also endlich losgehen über den Jordan hinein ins neue Land. Ein Marschbefehl. Ein Marschbefehl hat immer 2 Seiten. Etwa aus Feldpostbriefen ist es herauszuhören. Ich habe die Zusammenstellung von Feldpostbriefen von Fritz Busch gelesen. Fritz Busch war der Bruder von Wilhelm und Johannes Busch. Ein Dr. Friedrich Busch, der in Banau bei Königsberg Lehrer war. Das war die Schule, bevor sie vertrieben wurden, in Unterweissach. Die kamen ja von Banau nach Unterweissach mit dem Pfarrer Fischer. Und dort war einer dieser Brüder Busch. Und er wurde eingezogen, als der Krieg begann, und er ist auch später gefallen. Und dort schreibt er in diesen Briefen immer wieder von diesen beiden Seiten, wenn ein Marschbefehl kam. Einmal, endlich geht's los. Endlich kommen wir heraus aus diesen schlimmen Sümpfen. Endlich geht's weiter und nicht immer dieses Biwak. Aber gleichzeitig spürte man diesen Zeilen an, die Angst, was kommt. Wie werden wir weitergeführt? Kommt der Krieg noch näher, die Kämpfe noch näher auf uns zu? Er gehörte zu einem Bataillon, das dort die Wege baute. Beim Marschbefehl einmal die Freude, dass es losgeht, und die Angst, was kommt. Das gleiche ist beim Schüler. Einer, der versetzt wird. Also einer, der nicht zur Flagge am Schulschiff gehört, sondern mehr zum Kiel. Aber auch der Kiel beim Schulschiff ist ja wichtig, nicht wahr? Und wenn der versetzt wird in die nächste Klasse, ist er unheimlich dankbar, dass er es gepackt hat, dass er weiterkommt in die nächste Klasse. Aber gleichzeitig Angst, ja, schaff ich denn die nächste Klasse? Pack ich's denn? Komme ich ans Klassenziel? Selbe können wir feststellen beim Studenten, der froh ist, dass er einen Studienplatz bekommt. Aber werde ich auch dieses Studium bewältigen? Beim Berufsanfänger, der froh ist über die offene Stelle, aber wird er diese Stelle füllen können? Ruheständler unter uns wissen das ähnlich. Da tritt man ein in den Ruhestand. Ach, man hat ja eigentlich schon lange drauf gewartet. Endlich alle großen Pflichten abgelegt. Endlich morgens nicht mehr antreten um 7:45. Endlich. Aber wird man auch diese Zeit bewältigen können? Wird man all den Anforderungen, die jetzt plötzlich von der Frau an eingestellt werden, werden die denn alle bewältigt werden können? Wenn Sie, ich bin so froh, in das Haus, in das ich eingezogen bin, da war es ganz auffallend, eine unglaublich kleine Küche. Eine unglaublich kleine Küche. Das ist nicht eine Ein-Mann-Frau-Küche, es ist eine Ein-Frau-Küche. Da hatte Mann überhaupt keinen Platz. Ich würde ja gerne helfen, aber es geht gar nicht. Es geht überhaupt nicht. Es ist eine Ein-Frau-Küche, verstehen Sie? Ich bin unendlich dankbar über diese Größe der Küche. Ja. Dätschmannet, wissen Sie, der Dr. Rothe, ein altes Gemeinde, wie der Schiffsgemeinde, der sprach immer, als er eintrat in den Dätschclub. Und tatsächlich, er tat auch viel für seine Frau. Kann man denn das alles, wie ist es dann auf einmal, auch der Ruhestand, diese beiden Seiten, Dank und Angst, was kommt. Genau diese beiden Seiten, die treten auch hier in diesem Text auf. Gell? Dank, dass losgeht. Aber auch die Angst, was kommt jetzt, wenn wir über den Jordan gehen? Deshalb der Grund, warum Josua die Kundschafter losschickt. Wissen Sie, das ist keine militärische Aktion. Das ist kein gefährliches Spähtruppunternehmen. Das ist keine ausgeklügelte Spionageaktion, keine geheimdienstliche Kommandosache. Solche Soldaten, die eine Spionage ausführen müssen, die bekommen doch den Auftrag, Überblick über die Gesamtlage zu bekommen, auszukundschaften, wo die schwachen Stellen der feindlichen Front liegen, eventuell geheime Abmachungen treffen mit Kollaborateuren. Deshalb hier nur geht und seht. Nicht Kundschafts aus, sondern geht und seht. Und dann gewinnen Sie statt einem Überblick einen Einblick in ein sehr anrüchiges Haus. So ist es also keine Aktion Josuas gegen den Feind, was Sie gerade gehört haben. Das ist keine Aktion gegen den Feind, sondern eine Reaktion Josuas auf die Furcht in den eigenen Reihen. Wohl haben seine Leute gehört, sei getrost und fürchte dich nicht, sei getrost und unverzagt. So wie wir es jetzt unzählige Male gehört haben, fürchtet euch nicht. Und trotzdem zitterte ihr Herz und trotzdem zittert unser Herz. Da hört man, sei getrost und unverzagt und trotzdem ist man verzagt und hat seine Ängste. Es ist eben bei der Furchtlosigkeit nicht wie bei den grauen Haaren, die man eben hat, die man eben bekommt, auch wenn man sie einfärbt oder verdeckt. Die grauen Haare bekommt man. Furchtlosigkeit, liebe Freunde, ist keine Eigenschaft, die man sich aneignen könnte wie Höflichkeit oder Gelehrsamkeit. Furchtlosigkeit ist keine Eigenschaft, sondern geradezu eine Außenschaft. Ich kann mir nicht vornehmen, ich gehe jetzt nach Hause und fürchte mich nicht mehr. Nein, es ist eine Außenschaft. Ich habe sie nur in Beziehung zu einem anderen, der sie mir ständig zusprechen muss. Das Herz ist ein trotzig und verzagt Ding. Das ändert sich nicht bis zum Tage, an dem wir ein neues Herz bis zu dem Tage, an dem er uns ein neues Herz geben will, das nicht mehr zittert und bebt. Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Warten Sie nicht auf den Tag, wo Sie Angst verlieren. Warten Sie nicht auf Zeiten, wo Sie keine Angst mehr haben. Warten Sie nicht auf Zeiten, wo Furcht keine Rolle mehr spielt. Diese Zeiten wird es nicht mehr geben. In der Welt habt ihr Angst. Solange wir auf dieser Erde leben, die von den Folgen des Sündenfalls gezeichnet ist, wird uns diese Angst wie ein Schatten folgen. Angst ist nicht das Außergewöhnliche, sondern es ist das Normale. In der Welt habt ihr Angst. Aber unter dem Zuspruch dieses Herrn, und ich hoffe, dass wir es in diesen Tagen hören, unter dem Zuspruch dieses Herrn kann ich immer wieder ruhig werden und trotz allem weitermachen. Diesen Zuspruch, will Josua laut werden lassen. Und deshalb schickt er zwei Kundschafter los, zwei Spione. Also nicht um die Front auszukundschaften, sondern um eine Botschaft zu bekommen, damit seine Leute sehen, das ist nicht nur ein Wort, sondern das ist Tatsache, seid getrost und unverzagt. Also deshalb dieses Kundschafterunternehmen.
Er will frohe Kunden ins Lager bringen. Darauf hoffe ich, dass immer wieder frohe Kunde ins Lager kommen. Frohe Kunde in unsere Gemeinschaften. Frohe Kunde in unser Herz. Frohe Kunde erstens für das Haus Israel. Erstens für das Haus Israel. Zweitens für das Haus Rahel. Drittens für alle Häuser. Das sind meine Schritte heute Morgen. Erstens, frohe Kunde für das Haus Israel. Josua, der wusste ja, wie solch ein Unternehmen abläuft. Wie man es gut, aber auch falsch machen kann. Sie erinnern sich doch, in der Wüste Paran wurde dieser Josua damals auserwählt, mit ein paar anderen das Land Kanaan zu erkunden damals. Das war ein regelrechtes Spionageunternehmen, 4. Mose 13. Und 40 Tage kreuzten sie damals durch das Land und dann schnitten sie Trauben ab und kamen endlich wieder ins Lager zurück. Und dann wurde eine Gemeindeveranstaltung, eine Gemeindeversammlung zusammengerufen. Alles strömte herbei. Vorne standen die Männer mit ihren Stangen und diesen wunderschönen Trauben dran. Und die Leute sagten doch, diese Trauben wachsen dort, aber dann fügten sie hinzu damals, Mann, wir haben Enak-Söhne gesehen, Riesen, Amalekiter im Südland, Hethiter, Jebusiter und Amoriter im Gebirge und Kanaaniter am Meer und am Jordan. Das Land ist voll besetzt, das Trauben, aber schon ist Land voll besetzt mit lauter Riesen und riesigen Soldaten. Also das war eine schreckliche Kunde, die da von den Kundschaftern kam. So eine wollte Josua auf keinen Fall mehr hören. Geht hin und seht, sagt er, und betet auch drum, dass so eine schlimme Kunde nicht wieder ins Lager kommt. Er bittet um eine frohe Kunde, aber wie die aussehen kann, das wusste allein Gott. Er sagt, seht nach den Leuten, sprecht mit ihnen, bringt heraus, was die Leute denken. Was diese Leute denken, auf die wir zugehen. Und so ziehen sie los. Die alte Feste Jericho. Jericho ist ja heute in palästinensischer Hand. Leider kann man eigentlich in diesen Tagen, in diesen Jahren überhaupt nicht mehr diese Stadt besuchen. Ich hatte einmal die Möglichkeit, dort hineinzugehen, aber das heutige Jericho ist nicht dieses alte Jericho. Man muss aus der Stadt hinaus und dann trifft man außerhalb riesengroße Ausgrabungen, verschiedene Städte, die dort auf diesem Hügel waren. Dort muss es gewesen sein, dort stand die älteste Stadt, man meint wahrscheinlich ist Jericho die älteste Stadt der Welt überhaupt. Und dort kommen sie hin. Und sie schauen hinauf auf die Feste, sie hat eine Mauer. Und oben auf der Stadtmauer ist das anrüchige Häuslein der Rahab. Dieses Häuslein, das heute eine rote Laterne am Eingang hätte. Bitte, Sie gehen nicht dorthin, um schmutzige Bekanntschaften zu machen, sondern weil es der einzig öffentliche Platz ist, an dem man ankommen kann, ohne dass man gleich als Verräter gesucht wird. Deshalb gehen Sie in dieses öffentliche Haus, um nicht gleich als Feinde erkannt zu werden. In jedem anderen Haus wären Sie gezwungen gewesen, über woher und wohin Auskunft zu geben. Dass Sie trotzdem auch im Häuschen Rahab nicht untertauchen können, zeigen die folgenden Verse. Der König von Jericho scheint alles als ein überlegener und selbstsicherer Mann zu sein. Bei der Nachricht, zwei fremde Männer sind in die Stadt gekommen, zwei fremde Männer sind ins Häuschen gegangen, zwei fremde Männer sind bei der Rahab. Diese Nachricht, die löst bei ihm eine Polizeiaktion aus, eine Ringfahndung. Sofort wird die Stadt umstellt und sofort ist das Haus eben bewacht und die zwei hocken in der Falle, so wie die Maus. Die besetzte Hintertür, hinten in den Abgrund, also vorne diese besetzte Tür und an der anderen Seite geht's ja direkt in den Abgrund. Ein Entrinnen ist nicht mehr möglich. Die sitzen wie die Mäuse in der Falle. Auch eine Hausdurchsuchung, die sofort angeordnet wird und die sich die anschließende Jagd bringt nichts ein. Sind nicht mehr da. Fehlanzeige. Dem König muss gemeldet werden, sie sind uns durch die Lappen gegangen. Die beiden sind weg. Nichts mehr los. Die beiden Gesuchten liegen derweil zwar nicht auf den Daunen, aber unter Flachs. Und Rahab hatte gut Flachsen. Sie sagt, die Männer sind abgehauen und ich weiß nicht wohin. Jag doch ihnen nach. Oben auf dem Dach, wo sie liegen, oben auf dem Dach unter dem Flachs wird aber nicht geflachst. Da wird geredet. Und dann sagt ihnen diese Rahab, ein Schrecken vor euch ist über uns gefallen und alle Bewohner des Landes sind vor euch Feinde geworden, feige geworden. Im ganzen Land ist eine Furcht vor euch. Wir sind erschreckt, wir sind eigentlich starr vor Schrecken über das, was über uns kommt. Die Nachricht vom Durchzug durchs Schilfmeer und die Niederlage der Könige der Amoriter, Sihonid und Og, die bis Jericho durchgesickert ist, hat Wirkung gezeigt. Diese Frau weiß es. Diese Frau, diese zwielichtige Frau sagt, der Herr hat euch das Land gegeben. Das ist die Nachricht von ihr. Der Herr hat euch das Land gegeben. Wie ist's denen zumute, die mit einigem Schreck unter den Flachs geschossen sind und sich dort mäuschenstill verhielten, nun aber erfahren, nicht wir müssen Angst vor den Leuten haben, sondern die haben Angst vor uns. Das ist ja verkehrte Welt. Das Land ist unser. Der Sieg ist gewiss. Das erfahren sie in diesem Häuschen unterm Flachs. Das Land ist unser. Der Sieg ist gewiss. Noch liegen sie auf dem Dach, noch werden sie verfolgt, noch sind sie ihres Lebens nicht sicher, noch stehen sie in Todesgefahr. Aber die frohe Kunde ist klar, die jeder in Israel hören muss. Das Land ist unser, der Sieg ist gewiss. Wenn Sie mich erinnern, diese beiden Männer, diese beiden Kundschafter, erinnern mich an die beiden anderen, von denen das Neue Testament berichtet. Die traurigen Kundschafter, die von Jerusalem nach Jericho hinuntergegangen sind. Die sind's, nach Emmaus. Jesus ist tot, sagen sie. Traurige Kunde von der Katastrophe am Karfreitag. Aber dann liegen die zwei nicht unter einem Dach, aber sie sitzen unter dem Dach in einem Gasthaus und erfahren in diesem öffentlichen Haus von dem unbekannten Wanderer Jesus. Ist nicht im Grabe geblieben. Er ist auferstanden. Jesus lebt. Das Land ist unser. Der Sieg ist gewiss. So die zwei Wanderer von Jerusalem nach Emmaus. So wie die zwei Kundschafter dort im Häuschen auf der Mauer von Jericho. Der Sieg ist gewiss. Und so stürmen sie damals als die Botschafter der frohen Kunde für das Volk Israel. Stürmen sie durch das Land und sagen es weiter. Gott sei Dank, uns ist der Sieg gegeben durch unseren Herrn Jesus Christus. Noch hängen die zwei Mörder an den Pfählen, noch herrscht in Jerusalem Stille und Unsicherheit, noch patrouillieren römische Milizen und halten das aufgescheuchte Volk in Schach, noch sieht alles anders aus, aber gegen allen Augenschein steht damals fest, die gute Kunde, der Sieg ist gewiss. Wissen Sie, nichts anderes wollte Paulus und ein Silas weiter sagen, als sie sich nicht versteckt hatten, sondern als sie im Gefängnis steckten, wahrlich hinter Schloss und Riegel und dennoch im Flock. Und die Türen waren dicht, aber nicht schalldicht.
Und dann haben sie gesungen. Und die Botschaft ging durch die Gefängnistüren. Die frohe Kunde, der Sieg ist gewiss. Und dann denken sie an Johannes auf Patmos und seine Freunde. Sie waren wahrlich verfolgt und waren gejagt. Auf Patmos war man wirklich verloren. Das war nicht nur eine Mausefalle, aus der man vielleicht wieder auch befreit werden konnte. Das war eine Todeszelle. Wer nach Patmos verfrachtet wurde, brauchte nur eine Fahrt, keine Rückfahrt. Man kam von Patmos nicht wieder zurück. Wer dorthin fuhr, fuhr nie wieder zurück aufs Land. Aber die frohe Kunde von dort, von Patmos, kam durchs ganze Land. Halleluja! Denn Gott, der Allmächtige, hat das Reich eingenommen. Das Land ist unser. Der Sieg ist gewiss. Das Dach auf dem Freudenhaus, die Kneipe von Emmaus, der Knast von Philippi, die Todeszelle auf Patmos, missliche Lagen, viel misslicher als die, in der wir sind oder in die wir geworfen werden. Aber von dort kommt die Nachricht, dass zwar noch Schlachten geschlagen werden, aber dass sogar Schlachten verloren gehen, aber der Sieg des Siegers Jesu Christi ist niemand und nie von niemand mehr zu nehmen. Ich erinnere mich als Bub an ein Spruchband auf dem Bahnhof, wo die Dampfloks das Neckartal hinaufschnauften und mächtig Dampf abließen. Dort hieß es, die Älteren wissen es noch, Räder müssen rollen für den Sieg. Sie wissen es noch. Und dann sind sie alle miteinander in die Niederlage hineingedampft. Alle miteinander in die Niederlage hineingerollt. Weil einer für diesen Satz stand, der sich als Übermensch bezeichnete und doch nur ein ganz erbärmlicher Verführer gewesen ist. Aber hier, alles rollt auf den Sieg Jesu Christi zu. Alles. Auf den Sieg Jesu Christi zu. Noch einmal diese Szene damals. Frankreich war gefallen im Krieg und England stand eigentlich vor der Invasion der deutschen Truppen. Eine ganz schwierige Lage für die Engländer. Premier Churchill erkannte den Ernst der Lage und rief sein Kabinett zusammen. Und dann kamen diese Herren mit ihren Zylindern und versammelten sich in der Downingstraße, um dort von diesem Churchill zu hören, wir sind am Ende, wir werden kapitulieren müssen. Und dann nahm Churchill das Wort und sagte nicht, we had better pack in, wir packen am besten ein. Er sagte, ich glaube an den Sieg Englands. Und Geschichtsschreiber meinen, dass es der Augenblick sei, wo sie den Krieg gewonnen hätten. Wir denken immer, we had better pack in. Wir packen am besten ein. Ach, so in der Familie, ich sage auch nicht mehr, wir packen am besten ein. Und dann schauen wir hinein in diese Welt. Ach, we had better pack in. Wir packen am besten ein. Liebe Freunde, die frohe Kunde ist eine andere. Trotz allem, was hier geschieht. Wir glauben nicht nur an den Sieg, sondern wir wissen um den Sieg. Wir wissen um den Sieg. Der, der am Ostermorgen erfochten wurde und auf den wir letztlich zugehen und es mit unseren Augen sehen werden, dass dies wahr ist. Nicht wir glauben an den Sieg, wir wissen um den Sieg. Das ist unsere frohe Kunde in all dem, was um uns herum zusammenstürzt. Alles rollt auf den Sieg Jesu Christi zu. Dahinter steht der, der sich schon als Sieger, an Ostern als Sieger erwiesen hat und der bei seiner Wiederkunft dies allen, auch den Skeptikern und Atheisten, unüberhörbar vor Augen und unüberhörbar vor die Ohren und unübersehbar vor die Augen führen wird. Frohe Kunde für das Haus Israel. Das ist das eine. Und das andere ist frohe Kunde für das Haus Rahab. Vers 14. Tun wir nicht Barmherzigkeit und Treue an dir?
an deinem Vater und Mutter und Brüdern und Schwestern, so wollen wir des Todes sein, sagen die beiden Dankbaren, die dort von ihr versteckt wurden. Tun wir nicht Barmherzigkeit und Treue an dir, so wollen wir des Todes sein. Also, kurzum, das Haus Rahab soll leben. Nun gab es wahrlich andere Häuser in Jericho, die diese frohe Kunde verdient hätten. Ich kenne Jericho nicht, aber da gab es sicher ein Backhaus, da gab es ein Schlachthaus, da gab es ein Kaufhaus und da gab es ein Wohnhaus, wo die Gerechten wohnten. Aber doch nicht ausgerechnet das Freudenhaus, das Dirnenhaus, das Dreifarbenhaus von Jericho. Doch nicht ausgerechnet dort. Hier haben sich die beiden Männer doch gründlich getäuscht. Hier sind sie doch gründlich übers Ohr balbiert worden. Blind vor Liebe bzw. Liebeleien und betäubt vom Parfum zwielichtiger Halbwelt, waren sie nicht mehr ganz bei Sinnen. Frohe Kunde in Jericho, ja, aber bitte nicht im Haus Rahab. Frohe Kunde in dieser Stadt, ja, aber bitte nicht an diesem Häuschen auf der Mauer. Und nun blenden sie 1200 Jahre aus. Gehen wir vom Jahr 1200 vor Christus in das Jahr 30 nach Christus, wieder Jericho. Es gibt dort ein Gotteshaus, eine Synagoge, es gibt ein Schulhaus, eine Judenschule, es gibt ein Rathaus, ein Ortsvorsteher und es gibt dort ein ganz verruchtes und verfluchtes Zollhaus. Das so das Übelste vom Üblen. Ein fieser Kerl namens Zachäus sitzt dort am Schlagbaum und nimmt den Leuten die Tasche aus. Ohne Skrubbel erhöht er die üblichen Weg- und Warenzölle und steckt die Mehreinnahmen in die eigene Tasche, in den eigenen Sack. Man wäre ihm ja schon längst an den Karren gefahren, wenn er nicht Beamter der römischen Besatzungsmacht wäre, die ihre starke Hand über diesem Burschen der untersten Schublade hielte. Ein Gauner, wirklich ein Gauner von ganz unten. Und dann kommt Jesus in die Stadt. Und dann kommt Jesus in die Stadt. Und dann stehen die Menschen wie Mauern. Auch dieser Kleine will ganz groß sein. Auch er, und weil er zu klein ist, klärt er auf den Baum. Und dann stehen die Menschen. Und dann will jeder diesen Wanderprediger vor sich haben. Und wo sitzt Jesus schließlich? In Jericho? Er sitzt im Zollhaus. Er sitzt im Zollhaus, ausgerechnet im Zollhaus und sagt, heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Er sagt es nicht dem Gotteshaus, dem Schulhaus, dem Rathaus, dem Backhaus und dem Kaufhaus, sondern dem Zollhaus, dem verfluchten Ort von Jericho. Heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Bei einem Sünder ist er eingekehrt, ein Freund der Zöllner und Sünder. Dieser nimmt die Sünder an und isset mit ihnen. Jesus sagt, ihr habt recht. Ich bin gekommen, Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Die ganze Neue Testament, schon im Josua-Büchlein ganz vorne. Ich bin gekommen, die Sünder zu retten und nicht die Gerechten. Ja, die Sünder, stellen Sie vor, noch einmal ein reißender Fluss geht durch die Stadt. Und plötzlich fällt einer hinein und der droht, dort unten zu versinken. Auf der darüber führenden Brücke steht einer und sieht das. Was wird der das sieht, was wird der zuerst tun? Wird er zu einem vorübergehenden Raucher gehen und zu ihm sagen, Rauchen verkürzt das Leben? Oder mahnt er den vorbeieilenden Geschäftsmann, weniger Stress täte ihnen gut? Ruft er den vorbeifahrenden Motorradfahrer mehr Rücksicht im Straßenverkehr? Er hat kein Auge für dies alles, sondern er läuft die Böschung hinunter, springt in die Fluten, um den Versinkenden zu retten. Seit dem Sündenfall geht ein reißender Strom durch diese Welt. Wir sind Hineingefallene und wir sind Wegtreibende. Und Jesus sieht das. Und dann kommt er nicht mit Moral, ein paar guten Ratschlägen, einer Portion aller Weltsweisheiten
sondern er kommt an den Strom der Sünde heran, er springt hinein, er rettet heraus. Den, der sich retten lässt, ich bin gekommen suchen, zu retten, was verloren ist. Wer meint, er stehe oben auf der Brücke, er sei hoch erhaben über dem Sündenstrom, er sei weder gefallen, geschweige denn hineingefallen, der gehe seines Weges, der verstehe auch nicht die frohe Kunde für Rahab. Sie ist eine Hineingefallene und Untergegangene. Und wenn Sie meinen, Sie stehen etwas über dieser Frau, dann erinnern Sie sich an jene Szene im Jerusalemer Tempel. Eines Tages Aufruhr, da bringen Sie eine Frau untergehakt zu Jesus. Sie ernennen ihn zum Richter, aus welchem Grunde auch immer. Und dann sagen Sie, Herr, diese Frau ist auf frischer Tat ertappt, Ehebruch. Darauf steht doch Steinigung. Und dann schaut er hinunter und ist stille. Und als er aufschaut, sagt er, wer unter euch ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein. Und dann schaut er wieder hinunter. Und in diese Stille hinein hört man das Getrabbel fortlaufender Leute. Und als er aufschaut, da war niemand mehr da, außer dieser Frau. Warum? Da war nicht einer, der im Angesicht dieses Herrn seine Weste ohne Flecken sah. Da war nicht einer, der sein Leben ohne Schuld sah. Da war nicht einer, der Gutes tue, auch nicht einer. Ich frage, ist jemand heute Morgen hier im Schönblick, der von sich sagen könnte, Herr, ich werfe den ersten Stein? Ist jemand hier auf dem Schönblick, der sagen könnte, Herr, ich habe eine weiße, fleckenlose Weste? Können Sie an alles denken, ohne rot zu werden? Können Sie es? Das ist doch die Auferstehung der Schuld, unsere unbewältigte Vergangenheit. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leib dieses Todes? Wir alle miteinander sind die Hineingefallenen und Hinuntergefallenen. Und deshalb auch für uns diese frohe Kunde für Rahab. Gell? Natürlich arbeitet dieser Jesus nicht wie ein Fischer, der mit seinem Netz alles herausholt, ob sie zappeln oder nicht, ob sie wollen oder nicht. Es sind die, die sich zu ihm hinkehren, dass er diesen Begriff, den die Bibel Glauben nennt, die sagen, Herr, sei mir Sünder gnädig. Hören wir noch einmal nach Jericho hinein, Rahab berichtet. Wir haben in der Stadt gehört, wie der Herr das Schilfmeer austrocknete, wie er den Königen getan hat. An diesem Sieg ist nicht zu rütteln. Alle haben das gehört, vom Bäcker bis zum Kaufmann. Nur die Dirne folgerte daraus, ich weiß, dass der Herr euch das Land geben wird. Eine richtige Wendung vom Wir zum Ich. Ich weiß, sie zweifelt nicht mehr, dass eine neue Lage geschaffen ist. Sie ist zur neuen Zuversicht geführt worden. Im Hebräer 11 wird das Glauben genannt. Durch den Glauben wurde Rahab dafür zugeführt. Gehört haben alle. Aber zum Wort Gottes wurde das Gehörte nur für Rahab. Gehört haben sie alle. Aber zum Glauben wurde es nur mit Rahab. Sehen Sie, der Glaube kommt aus dem Hören, aber nicht alles Hören von Gott ist bereits Glauben. Man kann jahrzehntelang Gottes Wort hören und nie zu dem kommen, ich weiß, ich verstehe es, ich glaube es. Man kann jahrelang auf den Schönblick gehen, man kann jahrelang die Bibelarbeiten hören, man kann jahrelang sich hier wohlfühlen und doch nicht zur Gewissheit kommen. Ich glaube es. Ich glaube die frohe Kunde auch für mich. Jahwe ist ein Gott droben im Himmel und auf Erden, sagt die Hure. Es ist ein echtes Glaubensbekenntnis, das hier vorne in der Bibel steht. Rahab glaubte, so wie später Zachäus, der sagte, ich will in deinem Hause einkehren. Und dann kehrt er ein und dann deckt er den Tisch und dann bewirtet er ihn. Frohe Kunde für das Haus Rahab, für das Haus Zachäus, für das Haus der großen Sünderin, für das Haus der Ehebrecherin, für das Haus Augustins. Frohe Kunde für uns. Wer nicht dazugehört zu den Sündern, möge dieses Kapitel überschlagen, der möge sich die Nase rümpfen über solche Verse, die in der Bibel stehen. Sie knüpft das rote Seil ins Fenster. Es wird sie vor den heranrückenden Soldaten bewahren. Wissen Sie, in 2. Mose 12 war es ein rotes Blut auf den Türpfosten, auch rot, das sie vor dem Würgeengel sicher machte. Ist dies hier schon ein Hinweis auf das rote Blut Jesu Christi? Hebräer 10, weil wir durch das Blut Jesu Christi die Freiheit, die Bewahrung haben. Das rote Seil im Fenster. Hoffentlich hängt's bei mir auch. Drittens noch uns letzte frohe Kunde für alle Häuser. Frohe Kunde für alle Häuser. Die beiden Losgeschickten, nachdem sie sich aus dem Haus Rahabs abseilen konnten und 3 Tage im Gebirge versteckt hatten, kamen sie gesund und munter im Lager an. Schnell wurde das Volk zusammengerufen und die Nachricht verbreitet: Der Herr hat das ganze Land in unsere Hand gegeben und alle Bewohner sind feige geworden. Was sie damals nicht ahnen konnten, ist aber uns klar. Die frohe Kunde ist für alle Häuser weit über Israel hinaus. Schon hier, so weit vorne in der Bibel, wird der absolute Erwählungsanspruch Israels gesprengt und das über Grenzen hinausdauernde Erbarmen Gottes deutlich. Auch Nichtjuden haben eine Chance. Auch Nichtjuden haben eine Chance. Gell, im Himmel werden wir einmal uns über 3 Dinge wundern. Einmal über die Menschen. Menschen zu treffen, die wir dort nicht vermutet hätten. Und zweitens, Menschen nicht zu treffen, die wir dort erwartet hätten. Und drittens, uns selbst doch zu treffen. Das ist's. Und deshalb bekommen wir hier diese Chance, um an dieses Ziel zu gelangen. Rahab, und das ist ganz Großartige, lassen Sie das am Schluss sagen, sie ist eingebaut in Gottes Plan. Die Dirne gerät in den Stammbaum Jesu des kommenden Messias. Kennen Sie das Denken? Die Dirne kommt in den Stammbaum des Messias. Matthäus 1. Rahab wird später die Mutter des Boas und davon stammen David, Salomo und schließlich Jesus. Rahab im Königsstammbaum Jesu. Nein, der König aller Könige hat keinen reinen Stammbaum. Er hat nicht nur Adlige. Er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an und erniedrigte sich selbst. Wenn das keine Erniedrigung ist, zur Dirne im Stammbaum Ja zu sagen, sich als Sünderheiland zu bezeichnen und immer wieder zu rufen, keiner ist so weit weg, als dass er nicht gerufen werden könnte. Keiner zu tief gefallen, als dass er nicht zu dieser Familie gehören dürfte, zählen könnte. Keiner ist unwürdig. Also, ich darf auch dazu gehören. Ich gehöre auch dazu. Wenn die Rahab dort hineingenommen wurde, dann haben sie auch eine Chance. Dann auch. Frohe Kunde für alle Häuser. Keiner sage, bei mir ist Hopfen und Malz verloren. Auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Alle. Wir gehören hinein zu dieser Familie.